Geschichte von Kloki. Komm mit auf die Reise zu Kloki und seinen Freunden. Lass uns zusammen kleine und große Abenteuer erleben. Hier ist eine neue Folge.
Im Osten viel Neues. Wie ihr euch sicher erinnern könnt, gab es in der letzten Folge die ein oder andere Neuigkeit. Vor allem Omi betreffend. Denn ihre Augen waren wirklich immer schlechter geworden. Und inzwischen merkte auch ich ihr öfter mal an, dass sie alles andere als glücklich war. Denn sie hatte Angst davor, dass es irgendwann ganz vorbei sein könnte mit dem Sehen. Ich glaube, dass ich das damals einfach verdrängt habe. Nun, als 12,5-jähriger Kloki, da mag das vielleicht auch logisch sein, aber es war so. Und es war ja auch genug in meinem Leben los. Der bevorstehende Schulwechsel und die ganze Verwirrung um die Gefühle zu Barbara. Tja, und dann war da Omis Gesundheit, die immer schlechter wurde. Ich glaube, es war zweimal, als ich sie erwischte, dass sie geweint hatte, als ich zu ihr in die Küche kam. Ich fragte sie: Omi, warum weinst du? Ich lebe doch nun schon mein ganzes Leben so. Und die Antwort, die sie mir darauf gab, die traf mich damals Gott sei Dank nicht so, wie sie mich wahrscheinlich heute treffen würde. Denn Gehirne von Kindern oder auch Teenagern, die können eine Sache unglaublich gut, nämlich verdrängen und ausblenden. Ich kann das auch als Erwachsener noch sehr gut, aber beileibe nicht mehr so wie damals. Denn Omi sagte einfach nur ja, und ich sehe seit 12 Jahren, wie du dich quälst. Das war einer der wenigen Momente, in denen Omi einfach nur schonungslos ehrlich war. Normalerweise, wenn es darum ging, unangenehme Dinge auszusprechen, dann war sie der Mensch, der sich zurückhielt oder der eine freundlichere Version dessen, was tatsächlich stattfand, erzählte. Aber in diesem Fall konnte sie das wohl nicht. Nun, meine Mutter und Papa hatten ihre eigene Sicht auf die Dinge, die der meinen wahrscheinlich 1000% an Realität voraus hatte. Denn sie wussten, langfristig wird Omi blind werden und vor allem, sie wussten, so kann es da nicht weitergehen. Denn Kochen und Backen, das sind alles Dinge, die alleine dann nicht mehr möglich sind. Außer Omi stellt sich um auf Dinge wie Küchenwagen, Markierungen am Herd und so weiter und so fort. Tja, aber so richtig einfach war das nicht, denn Papa konnte da nicht viel helfen. Er war die meiste Zeit nicht da. Und meine Mutter, tja, die tat, was sie konnte, während sie von Termin zu Termin hetzte, entweder mit uns Kindern oder eben dann auch mit Omi von einem Arzt zum anderen. Aber es war Besserung in Sicht. Zumindest glaubten wir das alle. Und es sah ja auch wirklich so aus, als ob es erstmal eine Phase der Erholung würde. Denn wir wollten alle zusammen in den Urlaub. Das heißt, alle bis auf Papa und glücklicherweise auch nicht Karlchen. Denn den konnten wir ebenfalls zu Hause lassen. Ich weiß bis heute nicht mehr, warum. Und was genau war nun geplant? Nun, Omi wollte noch einmal ihre alte Heimat, das ehemalige Pommern, sehen. Heute ist das alles Polen und ja, bei weitem auch nicht mehr so spektakulär, wie Omi es immer beschrieb. Aber meine Mutter hatte beschlossen, ihr diesen Gefallen zu tun. Und das wäre doch eine gute Gelegenheit, dass man auch mal wieder die Verwandtschaft in Ostdeutschland besuchen könnte. So war es geplant. Und so sollten wir dann auch bei Onkel Oskar und Tante Eva wohnen, einem Bruder von Omi und seiner Frau. Und Omi, die wollte bei ihrer Schwester Lisa wohnen. Tja, so war alles erstmal geplant. Und dann kamen Onkel Uli und Großmutter auf die glorreiche Idee, nun, wenn wir schon in den Osten fahren, dann könnten sie doch das Gleiche tun und wer weiß, vielleicht könne man ja den einen oder anderen Ausflug gemeinsam unternehmen. Ehrlich gesagt, das hat mir erstmal ziemlich die Urlaubsstimmung versaut, denn Onkel Uli und Großmutter, das bedeutete normalerweise nur eins: Stress, Ärger, Hektik, Sticheleien und noch viele andere unangenehme Dinge, die eigentlich eher nicht entspannungsfördernd sind. Aber ich sollte mich täuschen. So schlimm wurde es gar nicht. Nun, wir hatten inzwischen Sommerferien und ich kann mich noch wie heute erinnern, es war der 1. August 2000, als wir aufbrachen. Papa hat vor der Abfahrt das getan, was er immer tat, wenn es darum ging, sämtliche mit dem Autofahren zu tun habende Eigenschaften seiner Frau zu kritisieren. Er meinte, nun, ich fahre die Strecke für gewöhnlich in 5 Stunden, du wirst wahrscheinlich 7 bis 8 brauchen oder eben noch länger, so wie immer. Er erzählte ihr alles, was sie möglichst nicht tun sollte und alles, was sie wahrscheinlich sowieso falsch machen würde. Und da war sie wieder. Die unglaubliche Verdrängung von Teenagergehirnen. Denn mir ist das erst vor einiger Zeit wieder eingefallen, als ich so über diesen Urlaub nachgedacht habe. Als ich so alles zusammengeschrieben habe für diese Podcast-Episode. Denn all die Jahre, da war mir das gar nicht mehr präsent. Tja, aber meine Mutter ließ sich von diesen Dingen nicht entmutigen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie Papa einfach lang genug kannte oder eben wusste, dass es vermutlich seine Art war, ihr zu zeigen, dass sie ihm auf eine ganz spezielle Art und Weise so wichtig ist, dass er sich sogar die Mühe macht, sie immer wieder gerne an Dinge zu erinnern, die er glaubt, besser zu können als sie. Nun, wer von beiden der bessere Fahrer war, das steht wohl außer Frage, aber man muss auch mal ganz neidlos anerkennen, dass meine Mutter sich in diesen 2 Wochen, weiß Gott, von ihrer besten Seite zeigte. Und nicht nur, was das Fahren anging. Nun, also war es soweit. Ich glaube, es muss so gegen 7 Uhr oder 7:30 gewesen sein, als wir an diesem 1. August aufbrachen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Song von ATC Around the World erinnern könnt. Das war gerade die Zeit und er wurde eigentlich überall im Radio gespielt. Und das war auch irgendwie der Song dieses Urlaubs. Nun brachen wir also auf. Es ging die altbekannte Strecke, so wie man sie immer in den Osten fuhr. Bis nach Königsbrunn, die Bundesstraße 17, dann querfeldein, bis hinüber nach Mering, dort ein kurzes Stück auf die B2, dann in Friedberg auf die Bundesstraße 300 und dieser folgten wir bis Langenbruck in der Holledau. So wie mein Vater viele, viele Jahrzehnte in die Holledau gefahren war und wie auch unsere Familie immer in den Osten gekommen war. Die Fahrt verlief sehr gemütlich und vor allem, wenn ich heute zurückblicke, sehr entspannt, wenn man unsere sonstigen Familienverhältnisse kannte. In Langenbruck fuhren wir auf die A9 in Richtung Berlin. Oma erzählte viel. Konrad und ich saßen hinten und hörten teils ihr zu und hingen teils unseren eigenen Gedanken nach. Denn ich wusste ja, dass dieser Sommer für mich noch sehr ereignisreich werden würde. Denn es standen ja auch noch große Ereignisse nach dem Urlaub an. So dachte ich es. Denn es gab zum Beispiel die Geburtstagsfeier unseres Nachbarn, auf der ich wieder einmal ein Lied zum Besten geben sollte. Oder dann gab es natürlich auch noch meinen Schulwechsel, der mir immer noch irgendwie im Kopf herumspukte. Aber für diesen Urlaub wollte ich das alles einmal hinten anstellen und vergessen. Ich kann heute beim besten Willen nicht mehr sagen, wo wir Pausen gemacht haben. Was ich allerdings noch weiß, ist, dass meine Mutter weit unter den zeitlichen Erwartungen meines Vaters blieb. Denn mit Pausen haben wir nur 6,5 Stunden gebraucht, bis wir tatsächlich dann bei Onkel Oskar und Tante Eva ankamen. Und als wir dort auf den Hof fuhren und ausstiegen, da dachte ich zunächst, ich sei im Paradies gelandet. Ein vollkommen ruhiges, kleines Dorf, eigentlich schon fast mehr ein Weiler, das zu der Gemeinde Möckern gehört. Tja, und jetzt mag der eine oder andere staunen und sagen, aber wenn das eine Gemeinde ist, dann ist das so ein kleiner Weiler. Tja, das ist es. Denn die Gemeinde Möckern im Magdeburger Land erstreckt sich nämlich über 15 Kilometer. Tja, und das ist schon ganz gewaltig. Und so gibt es viele kleine Weiler und Kleinstdörfer, ja, die, weiß Gott, ein schöner Ort zum Wohnen sein können. Ja, und so war auch das gemütliche kleine Haus, in dem wir uns sofort alle wohlfühlten. Konrad und ich würden uns ein Zimmer teilen, was uns überhaupt nicht störte, denn im Allgemeinen kamen wir gut aus miteinander. Auf jeden Fall, wenn Karlchen nicht dabei war. Nun, und so war es auch in diesem Urlaub. Als erstes ging es natürlich zum Kaffeetrinken. Denn Tante Eva hatte sich selbst übertroffen, wie sie sagte, denn sie sah sich genötigt, einen Bienenstich auf den Tisch zu stellen, da ja schließlich Besuch komme und wenn schon Besuch komme und einen ja so belaste, dann müsse man ja schließlich auch etwas anbieten. Und ja, genauso wurde es gesagt. Wir wurden in diesem Urlaub noch oft als Belastung, Anstrengung oder auch gerne mal als bezeichnet. Wobei dieses auch mit dem entsprechenden Augenverdrehen einherging. Ja, allerdings wurden wir das nur von Tante Eva. Sie war und ist eben immer sehr speziell gewesen. Nun, wir ließen uns davon nicht weiter beirren und genossen den Bienenstich. Und natürlich auch die Sommerküche, in der saßen wir nämlich. Das war also ein kleiner Anbau außerhalb des Hauses, in dem man im Sommer frühstückte. Einfach nur genial. Dort gab es einen Herd, alles, was man so für eine Küche braucht. Es war eben eine zweite Küche. Und dort saß und lebte man im Sommer. Etwas, das wir so überhaupt nicht kannten. Nun ging aber der abendliche und später dann eben auch morgendliche Wahnsinn für meine Mutter los, denn auf der anderen Seite von Möckern, wo Tante Lisa wohnte, da musste nun Omi hingefahren werden, denn sie konnte nicht bei Onkel Oskar und Tante Eva übernachten und das wollte sie auch gar nicht. Also hieß es nun jeden Abend 15 Kilometer hin, 15 Kilometer retour und das Gleiche in der Früh noch einmal. Tja, so war das. Und ich glaube, meine Mutter hat es so gemacht, wie sie es immer gemacht hat. Augen zu, durch, denn es hilft ja sowieso nichts. Alternativen gibt es schließlich keine. Nun, nachdem Omi bei Tante Lisa war und bis meine Mutter zurückkam, saßen Konrad und ich noch mit Onkel Oskar draußen und genossen die Natur und nicht zuletzt seine Geschichten über das Leben, die Natur und das, was so mit diesem oder jener einherging. Man muss wissen, dass Onkel Oskar zu DDR-Zeiten Schullehrer war. Ja, und da er, als die Mauer fiel, eben gerade kurz vor dem Rentenalter stand, verrentete man ihn eben auch. Und seitdem konnte er, abgesehen von einigen gesundheitlichen Beschwerden, das Leben noch viele Jahre genießen. Tja, und wir hörten ihm immer gerne zu. Und so kam es natürlich, wie es kommen musste, denn es kam auch der abendliche Hunger zurück. Der Hunger, der uns nicht zuletzt, nachdem Tante Eva dann gemahnt hatte, nun, Onkel Oskar sei schließlich müde und er müsse jetzt dringend zu Bett gehen, was eigentlich nur der Aussage entsprach, dass sie nun ins Bett wolle und sie es nicht dulden würde, dass ihr Mann nach ihrem Zubettgehen noch weiter aufbleiben würde. Tja, da dachten Konrad und ich, was sollen wir jetzt mit unserem Hunger tun? Nun, im Allgemeinen bezeichneten wir zu Hause Konrad gerne mal als Waran. Nun, Papa sagte immer, das liegt daran, dass er so viel frisst. Allerdings stand ihm Kloki da, wenn er mal richtig in Fahrt war, um nichts nach. Und so fingen wir eben an zu futtern. Zuerst den Bienenstich, dann nahm ich mir den Seelachsaufstrich vor, der noch vom Abendessen übrig geblieben war. Und wir futterten und futterten bis irgendwann spät in die Nacht hinein. Am nächsten Tag beim Frühstück, da war Tante Eva merkwürdig still. Nun, ich weiß nicht mehr, wie lange sie es genau aushielt. Auf jeden Fall fragte irgendwann meine Mutter, Mensch, da müsste doch von gestern noch so ein Stück Bienenstich da sein. Auf das hätte ich jetzt Lust. Zu diesem Zeitpunkt stand Tante Eva am Kühlschrank. Sie schloss ihn, drehte sich um und bemerkte mit schneidender Stimme, Bienenstich ist aus. Meine Mutter verstand das nicht recht und hakte nach. Da war doch gestern noch über ein halbes Blech da. Bienenstich ist aus. So langsam begann es meiner Mutter zu dämmern. Allerdings war sie recht überrascht, dass Konrad und ich uns in der für uns doch recht ungewohnten Küche so schnell heimisch niedergelassen und durchgefuttert hatten. Aber sie verstand recht schnell und meinte dann nur, nun, wir gehen heute einkaufen. Ja, und Seelachsaufstrich fehlt auch schon wieder. Der reicht normalerweise für eine Woche. Nun, mit Kloki reichte der genau ein Frühstück lang und meine Mutter fing schnell an, einen Einkaufszettel zu schreiben, der von nun an fast täglich benötigt wurde, um Tante Evas strapazierten Kühlschrank wieder auszugleichen. Nun, so kann man sich Gäste einladen. Man muss nur Glück haben und an ihr schlechtes Gewissen appellieren. Konrad und mich störte das kein bisschen. Ganz im Gegenteil, wir hatten ja noch viele weitere Überraschungen für Tante Eva im Petto. So zum Beispiel das morgendliche Duschvergnügen. Konrad und ich sind beide sehr strapaziös für einen Boiler oder jede Form der Wassererwärmung. Denn wir beide bevorzugen es in der Früh sehr lange und sehr ausgiebig zu duschen. Nun waren wir aber zwei, die noch dazu dasselbe Bad benutzten und die jetzt hintereinander jeden Morgen duschten. Und da wir eben viel unterwegs waren und entsprechend auch schwitzten, gelegentlich auch abends nochmal geduscht wurde. Und das nun brachte Tante Eva schier zum Kochen. Ich weiß nicht, ob sie täglich den Stromzähler besah oder ob sie ganz einfach nichts anderes zu tun hatte, als schlichtweg darauf zu lauern, wann wieder Wasser verschwendet wurde. In jedem Fall machte sie jeden Tag beim Frühstück und falls es abends nochmal vorkam, dann noch ein viel besorgteres Gesicht und äußerte jedes Mal: ach Gott, wer soll den ganzen Strom bezahlen und das teure Wasser erst? Nun, ich weiß nicht, ob meiner Mutter vor lauter Schuldgefühlen wieder ein paar, damals noch Mark aus der Tasche fielen oder ob sie diesmal standhaft blieb. Ich kann es nicht sagen. Konrad und mich störte das kein Stück. Nun, wir hatten unseren Spaß dabei, Tante Eva mit Verlaub gesagt an den Rand des Wahnsinns zu treiben. Onkel Oskar sah freundlich lächelnd und recht amüsiert zu, kommentierte das eine oder andere und war ansonsten ein recht fröhlicher Gesellschafter. Und meine Mutter, nun, die machte eben auch das Beste aus allem und nahm es eben so, wie man es eben nehmen muss, wenn man die Tante, die man ja schon seit vielen Jahren kennt, eigentlich doch irgendwie immer wieder besänftigen kann. Ich glaube, das war einfach zu dieser Zeit noch anders. Man ließ die Menschen eben sein, wie sie waren. Man erlaubte sich die eine oder andere Spitze, aber damit war es dann auch gut. Heute, da sieht man sowas eher selten. Nun war dieser Urlaub aber, weiß Gott, nicht nur von kulinarischen Dingen bestimmt. Naja, fast nur. Aber es gab auch durchaus andere Dinge, die wir machten. So waren wir einen Tag in Berlin unterwegs. Und das war einer der Momente, bei denen wir tatsächlich einmal mit Großmutter und Onkel Uli auf die Reise gingen. Nun, die beiden schliefen in einem Hotel in dem Dorf, in dem auch Tante Lisa lebte, und waren dort eigentlich recht zufrieden. Es gab ein reichhaltiges Frühstück, abends konnte man dort essen oder noch woanders hingehen. Und so waren die beiden recht zufrieden. Tja, und an diesem Morgen, als sie mit Konrad und mir nach Berlin fuhren, da machten sich Onkel Oskar, meine Mutter, Omi und ich glaube, noch irgendjemand war dabei. Ich glaube, Tante Lisa war auch dabei. Auf den Weg ins ehemalige Pommern. Für Omi war es ein wichtiger Besuch. Und vor allem war es für sie wichtig, noch einmal den Ort zu sehen, an dem sie einst zu Hause war. Für mich war es mein erster Trip nach Berlin. Naja, und vor allem, sind wir mal ganz ehrlich, es war auch fast mein letzter. Ich habe es nämlich seitdem nur noch ein einziges Mal geschafft und dann auch noch dienstlich nach Berlin zu kommen. Tja, nein, zweimal, Entschuldigung. Das zweite Mal war auch dienstlich. Aber man muss tatsächlich sagen, es war beeindruckend. Auch wenn man in einem Tag bei weitem nicht alles in Berlin sieht. Nun, zunächst fuhren wir rechtzeitig los und hatten dadurch auch das große Glück, dass wir früh in Berlin anfangen konnten. Zuerst mit einer Stadtrundfahrt. Hierzu hatten wir in einem Bus Platz genommen, wo uns die Sehenswürdigkeiten Stück für Stück erklärt wurden. Und das war auch super so, denn auf diese Art und Weise haben wir wirklich was von der Stadt gesehen. Danach ging es erstmal, ich glaube, mit dem Reichstag los. Wir waren recht begeistert von diesem imposanten Gebäude. Dann kam natürlich auch die Straße unter den Linden. Hier gab es legendäre Crepes, das ist wiederum das, wo ich mich am meisten erinnere. Und natürlich waren wir auch im KDW, im Kaufhaus des Westens, einer unglaublich großen Shopping Mall, wie man das heute so schön neudeutsch sagt, die mich wirklich fasziniert hat. Und ich weiß, ich fand dort sogar eine CD, die ich sehr, sehr lange in unseren Läden gesucht hatte, und hier bekam ich sie dann tatsächlich. Tja, nun war es also soweit, dass dieser Tag in Berlin Stück für Stück mit Sehenswürdigkeiten, vielem Laufen, das Großmutter immer erstaunlich gut zurücklegte, tja, auch wieder zu Ende ging. Omi und die anderen kamen erst spät zurück. Später als wir. Wir waren schon zu Hause gewesen. Aber ich glaube, alle wussten an diesem Tag, dass er ausgekostet werden muss. Denn ich weiß nicht, ob meine Mutter es gespürt hat oder ob sie es einfach ahnte, es war der letzte Besuch, den Omi in ihrer Heimat machen sollte. Heute wäre ich wahrscheinlich mitgefahren und hätte es mir nicht nehmen lassen, all das, das Omis Kindheit ausmachte, live von ihr an den Orten des Geschehens zu hören. Aber damals war eine andere Zeit und damals wusste ich nicht, was ich heute weiß. So ging dieser Tag zu Ende und wieder lag ein Frühstück mit selbst gekauftem Seelachsaufstrich und einer etwas weniger mürrischen Tante Eva vor uns und man überlegte natürlich, was könne man denn sonst noch alles machen. So waren wir auch wieder mit Großmutter und Onkel Uli, aber in dem Fall auch mit Omi, meiner Mutter und Onkel Oskar in den Filmstudios in Babelsberg. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Auf jeden Fall ist das eine Reise wert. Denn man kann sich viele Kulissen anschauen, man kann sich, ja, sogar das Boot vom Boot anschauen. Ja, das ist wirklich faszinierend, was dort so alles ausgestellt und ja, veranschaulicht wird. Es gibt einen tollen Überblick über verschiedene Filmarten, über verschiedene Techniken. Hier kommt wirklich keiner zu kurz. Und mit unserem nie müde werdenden Schullehrer Onkel Oskar waren wir natürlich bestens beraten, denn der sorgte schon dafür, dass uns ja kein Wissensdetail entging. Und Konrad und ich, wir genossen es. Wir waren mit ihm sogar in einem U-Boot, in einem Film-U-Boot. Ich kann heute nicht mehr sagen, aus welchem Film das war, aber es war beeindruckend. Zum ersten Mal, dass ich in einem U-Boot steckte. Nun, wir hatten noch einige weitere Tage, die natürlich auch sehr gefüllt mit Verwandtenbesuchen waren, denn davon haben wir in Ostdeutschland mehr als genug. Tja, und so ging dieser Urlaub auch rasant, rasant, rasant in Richtung seiner Zielgeraden. Bevor es aber Zeit wurde, ans Nachhausefahren zu denken, da vergaßen wir es natürlich nicht, dass wir auch noch einen Ausflug in ein echtes Badeparadies machten, nämlich in eine Therme, die damals noch gar nicht so häufig anzutreffen waren, nach Bad Salzelmen. Onkel Oskar hatte den ganzen Trip geplant und er war auch derjenige, der an diesem Tag das Fahren übernahm. Nun, wir wurden wieder einmal bestens unterhalten, chauffiert und natürlich auch in alle Geheimnisse des Sohlebadens eingeführt. Tja, das war nun wirklich eine tolle Sache. Denn hier, und das muss man sagen, hatten wir auch wirklich jemand an der Hand, der es genoss, mit uns die verschiedenen Becken zu erkunden und vor allem, der sich hier auch gut genug auskannte, um uns das ein oder andere Spezielle zu erklären. Tja, und dann gab es natürlich auch noch Tante Lisa und ihren Mann. Hier muss man ganz klar sagen, die beiden, das ja kam durchaus vor, dass wir sie besuchten, darüber hinausgehend, dass wir Omi dort ablieferten und wiederholten. Aber dann war grundsätzlich Onkel Oskar nicht dabei. Denn er und Tante Lisas Mann, nun sagen wir, sie mochten sich einfach nicht. Warum, das habe ich nie so ganz verstanden. Aber ich glaube, das gehört zu den Dingen, die ich auch nie ganz verstehen muss. Nun, mit Tante Lisas Mann, Onkel Harald, verhielt sich das so. Auch er hatte uns durchaus etwas zu zeigen, nämlich das Waldbad. Tja, und das war etwas ganz Besonderes. Es handelte sich um eine Art Freibad. Um ein Freibad, tja, indem man ganz einfach in einen See sprang, der war ein wenig kultiviert. Hier schwamm man, solange man eben Lust hatte, vor sich hin, vom einen bis zum anderen Ufer oder eben auch nur eine halbe Strecke. Und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich merkte, wie weit ich eigentlich schwimmen konnte. Denn Onkel Harald, der machte da nicht viele Worte. Er fragte Konrad, ob er denn noch immer so gut schwämme wie früher. Dieser bejahte das und damit war die Sache eigentlich beschlossen. Da ich nun mal mit dabei war, würde ich schon ebenfalls so weit schwimmen können. Und das tat ich auch. Nun, wir hatten unsere Gaudi und unseren Spaß und dann, erklärte uns Onkel Harald, im Winter würden sie immer saunieren hier im Waldbad. Denn es gäbe nichts Besseres, als zuerst in der Saunahütte selbst den Ofen einzuschüren, während man vor sich hinschwitzt und dann andersherum in den See zu springen und sich nach dem Saunieren abzukühlen. Nun, an diesem Tag war es Sommer. Es war nicht übermäßig heiß, aber doch immerhin warm genug zum Baden. Und wir konnten uns vorstellen, dass das im Winter eine richtig tolle Erfahrung sein muss. Tja, so war das. Und so war auch dieser Urlaub. Abwechslungsreich, vielseitig, stressig für unsere Mutter auf jeden Fall. Sie sagt heute noch, eigentlich hätte ich danach erst mal 4 Wochen Erholung gebraucht, aber die bekamen wir alle nicht. Und vor allem, und ich glaube, das war wahrscheinlich mit das Schlimmste, auch Omis düstere Phasen wurden länger. Denn je mehr sich der Urlaub dem Ende zuneigte, umso mehr fing Omi an, auch eine Seite zu zeigen, die ich an ihr so eher selten gesehen hatte. Ich kann mich gut erinnern, es war auf der Heimfahrt, da sagte sie, wisst ihr, wenn ich nicht mehr da wäre, dann wäre alles einfacher. Meine Mutter sagte zunächst gar nichts und ich fragte, warum. Nun, sagte Omi, ihr hättet nicht die Rucksäcke zwischen euch, denn Konrad würde sitzen, wo ich sitze, und eure Mutter hätte mich nicht jeden Tag hin und her fahren müssen. Nun schaltete sich meine Mutter doch ein und sagte, du weißt, dass ich dir so etwas nie aufrechnen würde. Omi meinte nur, das nicht, aber trotzdem hast du es tun müssen. Das war eine Eigenschaft von Omi, die sie immer beherrschte. Wahrheiten so zu formulieren, dass sie andere treffen können. Egal, ob nun absichtlich oder unabsichtlich, aber auch in diesem Fall sagte meine Mutter nicht mehr viel. Wir alle nicht. Ich habe damals nicht annähernd die Tragweite begriffen, dass Omi eigentlich schon völlig aufgegeben hatte. Den Kampf gegen ihre Erblindung, aber auch ihren, wie ich immer dachte, unbrechbaren Lebenswillen. Als wir wieder zu Hause waren, da war Papa zunächst sehr glücklich, dass er uns alle wieder hatte. Tja, und wir schon auch. Denn auch wenn dieser Urlaub in Ostdeutschland mit Papa wahrscheinlich völlig anders gelaufen wäre, so war es doch schön, ihm von all diesen Dingen, die wir erlebt hatten, zu erzählen.
Die Geschichte von Kloki. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir Kloki und seine Freunde besuchen. Bis bald!